hallo. Zu laut, zu leise? Geht? Ja. Gut. Ich probiere das heute mal mit diesem Ansteckmikrofon. Ich fand das Bild gerade so schön, wie sie die ganze Zeit an der Gitarre gespielt hat und ich fand es einfach schön, so diesen Gedanken, dass wir Christen auch unseren Papa stören dürfen, wenn er arbeitet. Und das ist gut und okay und Papa freut sich drüber. Fand ich schön, das Bild. Ich möchte gerne noch ein Gebet sprechen. Okay, Technik. Jesus, danke, dass wir diesen Tag in deiner Gegenwart feiern dürfen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass du jetzt unsere Herzen öffnest und unsere Ohren öffnest. Du hast mir einiges ins Herz hineingegeben. Ich weiß nicht, wie es wirken wird, aber ich möchte dich bitten, dass du derjenige bist, der sprichst und nicht, dass es meine eigenen Worte sind. Und ich bete auch einfach, dass ja, dieses Thema tief in unser Herz hinein wachsen kann und uns festen Halt geben kann an den Stellen, an denen es nötig ist. Amen. Moment. Es hängt an der Brille. Okay. Wir hatten in den letzten Wochen ja ganz stark das Thema Werte. Und wir haben darüber nachgedacht, was für Werte uns als Gemeinde ausmacht. Wir haben darüber nachgedacht, welche Werte uns als Menschen tragen und für welche Werte wir eintreten wollen. Ich habe ein Thema ausgesucht, was vielleicht heute herausfordernd ist. Ja, also den Tisch decken und dann werden wir essen. Könnte heute ein bisschen Schwarzbrot geben, an dem man sehr lange kauen kann. Das dürfte nach dem Gottesdienst dann auch gerne weiter tun. Mal schauen. Das Thema habe ich überschrieben, Moralapostel oder Lebensstifter. Und es geht heute um das Thema christliche Ethik. Und zwar am Beispiel von einem für mich sehr prägenden Menschen und auch einen Menschen, der, wenn wir über das Thema christliche Ethik nachdenken, eigentlich uns als Christen ein gigantisches Erbe hinterlassen hat, nämlich Dietrich Bonhoeffer. Ihr wisst ja, ich mag den, ich singe gerne seine Lieder, aber er hat noch viel mehr zu geben und darüber möchte ich heute mit euch ein bisschen nachdenken und uns in dieses Thema hineingraben. Werte sollen ja Orientierung geben und Moralapostel, Werte sind auch immer mit Moral verbunden, wofür stehen wir ein? Wenn ihr an Moralapostel denkt, weiß nicht, was für Assoziationen ihr habt, wenn ich an Moralapostel denke, dann höre ich meistens jemanden, der mit erhobenem Zeigefinger dasteht und dich immer kritisiert. Der sieht jede einzelne Stelle, die in deinem Leben nicht gut läuft und der sagt das dann auch. Mäh, 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 das hast du nicht gut gemacht. Da bist du noch nicht im Einklang mit Gottes Wort. Also Menschen, die eigentlich sehr anstrengend sind. Aber sie sagen, ja, sie machen das, weil sie wollen, dass die guten, richtigen christlichen Werte in unserer Gesellschaft am Leben bleiben. Also ihr Anliegen an sich ist ja nicht schlecht, aber die Umsetzung. Und wir schauen danach, was gibt uns Orientierung? Welche Werte gibt es? Und warum tun wir das? Ja, eigentlich aus dem einfachen Grund, also wenn ich mal schaue, woran ich mich orientiere, dann liegt es daran, dass ich Sicherheit haben möchte. Oder? Geht es euch da ähnlich? Sicherheit, eine Richtschnur für unser Leben, mit der wir uns gut bewegen können im Alltag, in unserem Glaubensding, aber auch in den weltlichen Dingen. Etwas, was uns eine Sicherheit und Orientierung gibt. Aber vielleicht auch ein Stück weit der Gedanke in unserem Hinterkopf, wir wollen ja auch Gottes gutes Werk tun, wir wollen das, was er in unser Leben hineingesetzt hat, das wollen wir nicht enttäuschen. Wir wollen den Herrn nicht enttäuschen für das Opfer, das er uns anvertraut hat. Wir wollen seine Werte leben. Also wo kriegen wir unsere Werte her, unsere christliche Grundlage? Wir machen es uns da ganz leicht und sagen, hey, wir haben ja Gottes Wort. Da schaust du rein, da ist alles drin, passt. Teilweise ja. Aber was ist in unserem Glauben, wenn er in eine Situation hineinkommt, in der es keine richtige und falsche Positionen dazu geben scheint. Wir sind ja oft in der Haltung, dass wir sagen, wir Christen, wir sind die Guten, wir haben das Wort, wir wissen, wie der Hase läuft, und dann ist da die Welt. Die Welt ist böse. Der Welt, da lauert das, was uns von Gott hinwegziehen möchte. Da wollen wir nicht hin. Wir wissen, wie der Hase läuft, die Welt. Das sind so die Gegensätze. Aber ich glaube, wir machen es uns da manchmal ein bisschen einfach. Weil auch wir Christen haben Schattenseiten in uns. Und auch wir Christen können das wunderbare Buch Bibel, was Gott uns anvertraut hat, was ja im Grunde sein Liebesbrief an die komplette Welt ist, wir können dieses Buch missbrauchen. Und das haben wir in den Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten umfangreich getan. Ich denke da zum Beispiel an das Mittelalter, was ja eh schon eine grausame Zeit war. Haben wir Christen da einen Unterschied gemacht? Eher nicht. Viele, viele heilkundige Kräuterfrauen wurden hingemetzelt und das Ganze wurde begründet mit 2. Mose 22, Vers 17. Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. Ein guter Theologe würde sich jetzt erstmal hinstellen und fragen, was bedeutet eigentlich das Wort Hexe und sind diese Frauen wirklich Hexen? Aber die haben das gemacht. Ein etwas näheres Beispiel, der Sklavenhandel in Amerika war am Florieren und es war normal. Und als dann die ersten Stimmen kamen, die gesagt haben, irgendwie, das kann doch nicht richtig sein, dass Menschen ausgebeutet, ihrer Freiheit beraubt werden und anderen Menschen dienen müssen, da waren es viele Christen, die gesagt haben, nee, das steht in der Bibel. 1. Petrus 2, Vers 18, ihr Sklaven, ordnet euch in aller Furcht den Herren unter, nicht allein den Gütigen und Freundlichen, sondern auch den Verkehrten. Unrecht begründet mit der Bibel. Nanu. Aber wir haben doch unsere Werte, die haben wir doch auch aus der Bibel. Was läuft denn da falsch? Das wunderbare Lied Amazing Grace haben wir daher, dass einer der Sklavenhändler, der dieses Lied geschrieben hat, auf einmal eine Erkenntnis hatte und über seine eigene Unbarmherzigkeit zusammengebrochen ist und bemerkt hat, ich mache alles falsch und ich begründe es mit der Bibel. Und auch in unserer heutigen Zeit stehen wir vor vielen Herausforderungen. Also wenn wir die Bibel ganz wortwörtlich nehmen, dann dürften hier keine Frauen vorne stehen und irgendwie uns Gottes Wort lernen, weil da irgendjemand wohl Paulus ein bisschen falsch verstanden möchte. Und das wird in vielen Gemeinden heute noch gemacht, leider. Liebe Frauen, geht ganz hinten, schön getrennt, seid ruhig, sagt ja Paulus. Keiner stellt sich hin und fragt, könnte Paulus vielleicht was ganz anderes gemeint haben? Auch da machen es sich manche sehr einfach. Und ich bin froh, dass wir hier das nicht so machen, weil unsere lieben Frauen, die uns hier unsere Einleitung und Moderation halten, ich bin dankbar über eure Themen. Ihr gebt mir als Mann völlig neue Gedanken, die ich so selber nicht haben kann. Ich bin auf euch angewiesen. Und ich bin überzeugt, dass es Gottes Wille ist, dass ihr predigen dürft, dass ihr das Wort Gottes teilen dürft. Und wer immer was Gegenteiliges sagt, denkt nochmal drüber nach. Ich meine, jetzt können wir uns ja aus der Affäre reden und sagen, die Bibel ist aber ganz okay, das sind ja nur die Menschen, die das negativ gedeutet haben. Es sind Menschen, die das alles falsch gedacht haben und die Bibel missbraucht haben. Aber selbst in unserer Bibel lese ich immer wieder, dass es Spannungen gibt zwischen dem, was Gott sich ursprünglich gedacht hat, dass es dafür eine Strafe gibt, wenn es nicht eingehalten wird, und aber Ausnahmesituationen. Was ist die Strafe auf Ehebruch im Alten Testament? Steinigung, richtig. Kann mir bitte jemand erklären, warum König David uns so tolle Psalmen geschrieben hat, nachdem er Ehe gebrochen hat? Der hätte eigentlich gesteinigt werden müssen. Da ist das Wort sehr klar. Aber Gottes Gnade, seine Barmherzigkeit, dass er den Menschen Chancen geben möchte, aus den Fehlern zu lernen und sich verändern zu können, ist höher als jedes Gesetz. Und deswegen ist König David eben nicht gesteinigt worden für seinen Ehebruch, nachdem er Buße getan hat, sondern er durfte neu anfangen und hat uns wunderbare Psalmen hinterlassen. Das finden die Moralapostel allerdings schrecklich. Weil die Moralapostel, die brauchen das Gebot, das muss eingehalten werden und wenn es nicht eingehalten wird, Strafe. Deswegen hatten die auch so riesige Probleme mit Jesus, the man. Weil was Jesus getan hat, das war so abstrus für die Moralapostel seiner Zeit, der hat sich über alles hinweggesetzt, was die dachten, wie das Gesetz gefälligst zu sein hat. Wer religiös ist und sich an Geboten klammert, der wird immer Schwierigkeiten mit Jesus haben, denn Jesus ist immer gekommen, um Freiheit zu bringen, um Beziehung zu bringen. Denn aus Beziehung erleben wir echte Veränderung. Und aus Beziehung sind wir in der Lage, auch Gebote zu halten. Aber niemals aus Angst, niemals aus Druck. Und das war das, was die Pharisäer so schwierig hatten mit Jesus. Und was hat er ihnen alles an den Kopf geworfen, der liebe Jesus? Ja, wer von euch ohne Sünde sei, der werfe den ersten Stein. Oder das Gesetz ist für den Menschen da und nicht der Mensch für das Gesetz. Und genau in diese Situation, in diese Spannung, in dieses, was ist richtig, was ist falsch und was passiert eigentlich, wenn wir als Christen auf einmal gar kein richtig und falsch mehr zu haben scheinen. In diese Situation möchte ich euch Dietrich Bonhoeffer mal nicht nur als Autor vorstellen oder als Liedautor, sondern als einen Mann, dessen Leben davon geprägt war, zwischen Unmöglichkeiten sich entscheiden zu müssen. Dietrich Bonhoeffer, er war anfangs kein Theologe. Also seine Familie war nicht so begeistert, dass er irgendwann mal Theologie studiert hat. Sein Vater hat gedacht, jetzt ist mein Sohn, der ist hochgebildet. Der hat hohes Fachwissen und jetzt fängt er an, Theologie zu studieren, wird irgendwann mal Pastor in so einer Dorfgemeinde. Das ist ja furchtbar. Du hättest Beamter werden können, lieber Sohn. Du hättest in den höchsten Positionen sein können in unserem Land. Und du studierst Theologie. Warum? Aber Bonhoeffer ist diesen Weg gegangen. Und was für ein intelligenter Mensch dieser Mann war, ist unglaublich. Anfang 20 hat er seine Habilitationsschrift abgegeben. Also sehr schlau. Gibt es wenige, die das so früh hinbekommen. Und er hat bei den Besten der Besten gelernt. Er hat unter anderem bei einem Theologen namens Adolf von Harnack gelernt. Da hat er die liberale Theologie kennengelernt. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, liberale Theologie, die ist in vielen christlichen Kreisen scheinbar verpönt. Liberale Theologie damals bedeutet aber etwas ganz anderes, als wie wir es heute gerne falsch verstehen wollen. Adolf Harnack schreibt zum Beispiel bei liberale Theologie, das bedeutet, das Christentum so zu durchdenken, dass man die eigene Zeit, die eigene Kultur, das Wissen der Gegenwart ganz ernst nimmt und nicht versucht, das Christentum einer Vergangenheit aus einer alten Epoche am Leben zu erhalten, sondern sich ganz konsequent auf das einzulassen, was die Menschen heute wissen, denken und verstehen können. Also nicht in alten Traditionen wühlen und sagen, das ist das Christentum und das muss immer so sein, sondern sich darauf einzulassen, was wir heute, in der heutigen Zeit, in der jetzigen Stunde erleben und das immer wieder neu zu durchdenken. Das ist der Ansatz der liberalen Theologie. Und das hat Dietrich Bonhoeffer ganz stark in seinem Leben erfahren. Die Diesseitigkeit. Wir sind hier und jetzt und müssen das Christentum, unsere Werte, in die heutige Zeit übersetzen. Wenn wir das nicht machen, dann verlieren wir den Anschluss. Aber er hat noch einen anderen großen Theologen als Lehrmeister gehabt und mit dem hat er sich gut verstanden und großen Respekt haben beide voreinander gehabt, nämlich Karl Barth. Kirchliche Dogmatik. Ich sehe es noch vor meinem inneren Auge, wenn ich in meiner Ausbildung in die Bibliothek gekommen bin, da war über der Tür ein Regal, Kirchliche Dogmatik, 24 Bände. Beeindruckend. Und Karl Barth war ein großer Kritiker der liberalen Theologie. Der hat gesagt, eine Theologie, die immer nur sich an der Zeit orientiert und mit ihr geht, verfällt zunehmend den Verwirrungen und Schieflagen selbiger. Auch eine berechtigte Position, oder? Denn die großen Theologen der Zeit, in der Karl Barth gelebt hat, die waren dem Nationalismus des Ersten Weltkrieges anheimgefallen. Er hat festgestellt, dass die zwar alle sich der Zeit angepasst haben, aber die haben sich der Zeit so sehr angepasst, dass sie schreckliche Dinge gepredigt haben. Karl Barth sagt, entscheidend ist nicht unsere Kultur, sondern Gottes Wort und Jesus Christus. An ihm müssen wir Maß nehmen. Zwei scheinbar gegensätzliche Positionen. Und Dietrich Bonhoeffer stellt fest, aber beide sind unglaublich wichtig für mein persönliches Leben als Christ. Ich muss auf Christus schauen, aber ich muss auch in die Welt hineinschauen. Ich muss präsent sein. Und dann kam er in diese Zeit hinein, in die Verwirrung des Zweiten Weltkrieges. Er hatte viele Kontakte zu anderen Christen in der Ökumene. Er war in unterschiedlichen Ländern, hat dort gepredigt, hat dort Christen kennengelernt, hat unterstützt und ist auch irgendwann mal in seiner Zeit nach Amerika gekommen und hat dort die Lebendigkeit auch des Pfingstglaubens kennengelernt und war davon begeistert. Und dann war er Sommer 1939 in Amerika und hat gesehen, wie in Europa der Nationalsozialismus immer schlimmer wurde. Und ihn hat die Frage bewegt, was soll ich tun? Wie soll ich mich jetzt verhalten als Christ? Soll ich jetzt hier bleiben und zusehen, wie mein Land vor die Hunde geht? Soll ich zurückkehren und vielleicht getötet werden, weil mit diesem Regime kann ich nicht kooperieren? Was soll ich tun? Soll ich da bleiben und der nachfolgenden Generation gute, sinnvolle Werte beibringen? Oder soll ich mich auf eine Reise machen, von der ich weiß, ich werde wahrscheinlich sterben, wenn ich dahin gehe? Was soll ich tun? Er geht zurück. Und dann macht er den nächsten total absurden Schritt. Er wird Mitglied in der Wehrmacht. Der Gruppe von Leuten, die auf Adolf Hitler eingeschworen werden, dass sie für ihn kämpfen als den Führer und Erlöser des Landes. Wie doof ist das denn? Dietrich Bonhoeffer bei der Wehrmacht. Ey, unglaubwürdiger geht's doch gar nicht, oder? Sagen die Moralapostel seiner Zeit. Er ist in der Abteilung Abwehr, also so der Spionagedienst, und seine Führer sagten zu ihm, das ist gut, du bist ein bekannter Christ, du hast viele gute Kontakte in der Ökumene, geh dahin und spionier die aus. Das ist noch absurder. Jetzt ist er nicht nur bei der Wehrmacht, jetzt bescheißt er auch noch. Der betrügt. Er ist ein Agent. Spioniert andere aus. Was ist denn das für ein schlechter Christ, bitte? Sagten die Moralapostel seiner Zeit. Aber diese Frage, die hat sich auch Bonhoeffer gestellt. Wie konnte es denn jetzt so weit kommen, dass ich als Doppelagent unterwegs bin, lüge und betrüge, als Theologe, als Christ, als Deutscher im Land der Dichter und Denker? Und wie konnte es eigentlich generell in Deutschland so weit kommen mit diesem Erbe, dass unser Land so vor die Hunde geht? Dass so eine kaputte Ideologie unser Land beherrscht und alles zerstören möchte. Und in dieser Zeit hat Bonhoeffer einen Gedanken formuliert. Es kann die Zeit kommen, dass Christen sich nicht damit begnügen dürfen, denen zu helfen, die unter die Räder gekommen sind. Es kann eine Zeit geben, in der Christen dem Rat in die Speichen fallen müssen. Das ist krass, oder? Das ist schon ein Aufruf zur Rebellion. Wir sagen heute, na, ist doch logisch, wenn ein böses System da ist, dann muss man es bekämpfen. Aber ihr müsst verstehen, dass die damalige Zeit völlig anders geprägt war in ihren Denkweisen. In dieser Zeit hat Bonhoeffer sich gefragt, was ist tragfähig? Wie gehen Christen mit diesem Konflikt um? Was ist die richtige Ethik, um in so einer Zeit richtig glauben zu können? Wie finden Christen Maßstäbe für das, was gut ist, Orientierung in Konflikten und Entscheidungssituationen? Stimmt das, was ich denke? Stimmt das, was andere denken? Und kann ich begründet sagen, warum bestimmte Dinge funktionieren oder nicht? Und dann hat sich Bonhoeffer umgeschaut und hat geschaut, wie leben die Menschen, wie leben die Christen, wie gehen sie mit der Situation um? Und es gab ganz unterschiedliche Ansätze. Ihm ist aufgefallen, wie verdreht die Welt eigentlich geworden ist, in der er lebt, als Dichter und Denker, als gebildeter Mann, die Theologen seiner Zeit, auch alles gebildete Männer. Und plötzlich tauchen da Sätze auf wie, Es ist gut, den Volksgenossen zu ehren und den Juden zu hassen. Das wurde so gepredigt. In den Kirchen. Nicht in allen, aber in vielen. Dieser Gedanke mag uns fremd vorkommen, aber seid mal ehrlich, in unserer heutigen Zeit, es ist gut, den frommen Christen zu ehren, aber es ist notwendig, gut und sogar richtig, Andersdenkende auszugrenzen. Das kommt in vielen Gemeinden vor. Ihr müsst euch mal Lebensgeschichten von Christen anhören, die schwul oder lesbisch sind. Was die für Ausgrenzung und Mobbing in ihren Gemeinden erfahren, nachdem sie sich geoutet haben. Das ist schrecklich. Natürlich gibt es da Bibelstellen, die in eine bestimmte Richtung deuten. Aber begründet das, dass wir Menschen ausgrenzen und sie so sehr quälen, dass sie zusammenbrechen? Das passiert. Ein weiterer Ansatz: Es ist gut und notwendig, den Klassenfeind, wer immer das jetzt sein kann, ist frei auslegbar, den Klassenfeind zu bekämpfen, militärisch. Wurde auch gepredigt. Jetzt wird es noch verrückter. Es ist schlecht, den Armen und Bedürftigen zu helfen. Warum, ist ja ganz klar. Wenn wir jetzt den Armen und Bedürftigen helfen, als arische Christen, dann kriegen die es ja nicht mehr alleine hin. Und der arische Christ ist ein starker Mensch. Der schafft das alleine. Der braucht keine Hilfe. Das heißt, wenn wir jetzt den Armen helfen, dann entmündigen wir sie. Die sollen mal vor die Hunde gehen. Wenn sie es schaffen, dann sind sie berechtigt, bei uns mitzumachen. Und wenn nicht, dann sind sie nicht berechtigt. Dann wurden sie ausgesiebt. Verdreht, oder? Total kaputt, diese Denkweise. Und die wurde von ganz oben gepredigt. Dietrich Bonhoeffer hat sich dann umgeschaut und hat diese ganzen Lehren aufgenommen und überlegt, was stimmt hier nicht? Und er hat die ethischen Ansätze seiner Zeit aufgenommen. Und hat dann zum Beispiel festgestellt, dass es viele Christen gab, die gesagt haben, ja, das ist halt so, das ist von Gott gegeben. Das ist die diesseitige Welt und die nachfolgende Welt. Damals hieß das die vorletzte Welt und die letzte Welt. Wir Christen leben jetzt in der vorletzten Welt, da können wir nicht mehr viel machen. Die ist von Gott so vorgeschrieben, wir freuen uns auf die letzte Welt. Mag die vorletzte Welt vor die Hunde gehen, wir haben unser Erbe, alles ist gut. Daraufhin hat Bonhoeffer für sich festgestellt, das kann es nicht sein. Wir müssen die vorletzte Welt ernst nehmen, weil das ist die Welt, in der wir jetzt leben. Und auch diese Welt, die vorletzte Welt, unsere Gegenwart, ist das, was Gottes Reich sein soll. Also kann ich mich als Christ nicht hinstellen und sagen, die Welt geht vor die Hunde. Das steht doch in der Bibel, dass die Welt vor die Hunde geht. Ist gut, alles toll, wird schon. Christliche Werte und christliche Ethik ernst zu nehmen, das hat Bonhoeffer dann damit formuliert, dass er sagt, ein Christ kann nicht auf die letzte Welt hoffen und die vorletzte Welt vor die Hunde gehen lassen. Er hat eine Verantwortung für die vorletzte Welt. Er hat eine Verantwortung für die Gegenwart. Dann gab es noch einen Ansatz, nämlich den Ansatz der ethischen Pflichterfüllung. Du hast als Christ Pflichten zu erfüllen, du hast ein Gesetz an Ordnungen, eine Schöpfungsordnung, und diese Schöpfungsordnung gilt es zu bewahren und einzuhalten. Ganz oben, da ist Gott, dann kommt die Kirche, dann kommt der Staat, dann kommt die Familie, seid der Obrigkeit untertan. Das war eine andere Lehre, die damals ganz verbreitet war, wo viele Menschen gesagt haben, Hitler und die Nazis sind an der Macht, das muss von Gott so vorhergesehen sein. Wir unterwerfen uns dem und hinterfragen das nicht kritisch. Und auf einmal wird es schwierig, denn auch hier haben wir wieder zwei Bibelstellen, die sich scheinbar widersprechen. Unterwerft euch der Obrigkeit, aber gleichzeitig suche der Stadt Bestes. Was macht man jetzt, wenn die Obrigkeit etwas tut, was nicht das Beste für die Stadt ist? Demo. War damals nicht mehr möglich. Und da hilft auch ein Gewissen nicht mehr. Weil ein Gewissen kann sich nur entscheiden, wenn es eine richtige Position gibt und eine falsche Position. Aber wenn es nur noch zwei falsche Positionen gibt, dann ist dein Gewissen überfordert. Dietrich Bonhoeffer war an dieser Stelle in einem moralischen Dilemma. Das bedeutet, es gibt keine gute Lösung mehr. Die gibt es nicht. Dietrich Bonhoeffer hatte nur noch zwei Möglichkeiten, zu denen er sich entscheiden konnte. Möglichkeit 1 ist, er tut gar nichts. Versucht die Leute noch ein bisschen zu motivieren, ein gutes Leben zu führen. Beten kann man ja immer, aber das war's dann auch schon. Und hofft, dass er am Ende des Weltkrieges die Überlebenden zusammenkarren kann und vielleicht neu anfangen kann. Oder, und da ist er wieder in seinem Verantwortungsdenken, er nimmt die Sache ernst und tut irgendetwas. Er fällt dem Rat in die Speichen. Und darum war er auch in der Abwehrabteilung der Wehrmacht. Als Doppelagent in dem Netzwerk, das ein Attentat auf Adolf Hitler durchgeführt hat. Das ist ja noch verrückter. Ein Theologe, der einen Mann töten will. Absurd. Das kann doch nicht wahr sein. Ein Christ, der einen Menschen töten will. Merkt ihr die Spannung? Das ist, so kann man gar nicht denken. In so einer Situation zu sein, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Aber er war in der Situation, er musste was tun. Und darum hat er eine Entscheidung getroffen. Er hat sich entschieden für das geringere Übel. Ich muss mich beteiligen an einem Attentat, einen Menschen zu töten, der komplett Europa in den Wahnsinn und in die Ruin treiben wird. Weil wenn ich nichts tue, dann mache ich mich schuldig. Aber wenn ich was tue, dann mache ich mich auch schuldig. Aber wir Christen, wir wollen doch gerne nicht schuldig sein. Zwischen zwei Situationen zu leben, wo nur noch zwei Schuldmöglichkeiten sind, das können wir uns, glaube ich, kaum noch vorstellen. Aber Bonhoeffer hat das ernst gemeint. Denn zu ihm sind Mitverschwörer gekommen und haben gesagt, du Dietrich, also Bonhoeffer geht diesen Weg und er sagt, ich kann mich nicht dann mehr als gut, gerecht oder richtig erklären. Ich muss, wenn ich diesen Weg gehe, bereit sein, wirklich schuldig zu werden. Und daraufhin haben einige seiner Mitverschwörer zu ihm gesagt, du Dietrich, aber in der Bibel steht zwar, ne, wer durch das Schwert lebt, der wird durch das Schwert umkommen. Das gilt aber nicht für uns. Ne? Wir machen doch was Gutes. Wir machen doch was Gutes, Wichtiges, Hilfreiches. Oder, Dietrich? Und er hat daraufhin gesagt, das gilt für uns. Wenn wir durch das Schwert leben, dann werden wir durch das Schwert umkommen. Ich erlöse euch nicht von dieser Schuld, wenn ihr das mitmacht. Wir machen uns schuldig, wenn wir diesen Weg gehen. Wenn wir glauben, dass wir das müssen, dann müssen wir es in Verantwortung vor Gott tun. Wir dürfen uns nicht selbst betrügen. Das ist ein krasser Satz. Ich weiß, dass ich schuldig werde, in egal welcher Situation ich bin. Aber ich tue das, weil ich der Überzeugung davon bin, dass es richtig ist, dass es gut ist, aber ich werde mich nicht irgendwie mit Floskeln und moralapostelichem Verhalten aus der Affäre ziehen. Ich stehe vor Gott als Schuldiger und werde die volle Verantwortung dafür tragen. Krasse Nummer, oder? Wer hält Stand? Das ist nicht der, der seine Vernunft auf Prinzip, Gewissen, Freiheit, Tugend der letzten Maßstab ist, sondern der, der dies alles zu opfern bereit ist, wenn er im Glauben und in alleiniger Bindung an Gott zu gehorsamer und verantwortlicher Tat berufen ist. Das war der Satz, mit dem Bonhoeffer dies alles zusammengefügt hat. Und weil diese ganzen Ethiktypen eigentlich immer nur in eine Richtung gehen, nämlich ich habe Recht, meine Ethik ist gut, darum habe ich Recht. Meine moralischen Ansätze sind gut, darum habe ich Recht. Sagt Bonhoeffer das genaue Gegenteil in seinem Ansatz. Der sagt, nein, nicht ich habe Recht, sondern ich habe Verantwortung für meinen Nächsten. Und es kann dabei nicht das höchste Ziel sein, dass ich mir die Hände nicht schmutzig mache, dass ich keine Fehler riskiere. Denn wer keine Fehler machen will, der wird immer irren. Der wird nämlich immer statisch da sitzen und nichts machen. Weil er den großen Fragen immer ausweichen wird oder diese großen Fragen gar nicht wahrhaben will. Und Bonhoeffer hat sich auch gefragt, wie das eigentlich passieren konnte, dass die Deutschen, die ja so gebildet waren, Die hatten die tollsten Philosophen und Theologen. Wir sind berühmt dafür, das Land der Dichter und Denker zu sein. Dann hat sich die Frage gestellt, wie kam es denn dazu? Wie kommt es dazu, dass ein Volk so in die Irre gehen kann? Und er hat festgestellt, es liegt an einer Lehre, die damals ganz verbreitet war. Diese Lehre besagt, wenn ich frei sein möchte, dann muss ich frei werden von Eigenwillen. Frei werden durch willkürliche Leitung, durch mich selbst. Ich lerne Freiheit nur durch Zucht. Nur derjenige wird frei, der sich lernt, unterzuordnen. Freiheit lernt man im Gehorsam. Gegenüber Gott, den Eltern, Obrigkeit, Gewissen, Nation, Staat. Freiheit ist niemals denkbar, außer im Gehorsam. Unterordnung ist das Gegebene. Das ist die Lehre der damaligen Zeit. Und da merkt Bonhoeffer, das ist das Kernproblem. Darum sind die Deutschen so in die Irre gegangen. Weil keiner jemals gedacht hätte, dass Hingabe und Gehorsam so missbraucht werden kann. Und zwar für das absolut Böseste. Freiheit bedeutet manchmal aber auch, sich gegen Ordnung, gegen Beruf, gegen Aufträge von oben aufzulehnen. Und das hat Bonhoeffer verstanden, nämlich als er ausgestoßen war, als er sein Lehramt verloren hat und als sein Predigerseminar geschlossen wurde, da war er mit allen möglichen Menschen in Kontakt, mit den Outlaws, ja, mit Kommunisten, mit Juden, mit Ausgestoßenen der Gesellschaft, mit denen war er im Kontext und hat mit ihnen gelebt und geredet und hat dann festgestellt, was wir hier tun, ist eigentlich der Weg von Jesus. Zu denen zu gehen, die ausgestoßen sind. Zu denen zu gehen, die in dieser Zeit nichts zu sagen haben. Christliche Verantwortung heißt, zu jeder Zeit diese Menschen nicht zu übersehen. Sie sind der Maßstab für das, was es heißt, gut zu sein. Daran hat er sich angefangen, neu zu orientieren. Und das war eine Herausforderung. Für uns ist das heute klar, weil wir wissen, wir sind berufen für die Ausgestoßenen, für die Armen, für die Schwachen. Das ist unser Auftrag als Christen, unter anderem. Aber in der damaligen Zeit war ja alles so verdreht. Das mussten sie neu lernen und neu verstehen. Verantwortung ist der Kern von christlicher Ethik. Und dann gab es noch zwei Ansätze, die hart gegeneinander gekämpft haben, von denen Bonhoeffer aber auch überzeugt war, dass sie zusammengehören. Nämlich die Gesinnungsethik und die Verantwortungsethik. Gesinnungsethik bedeutet, ich habe meine Prinzipien, ich habe meine Maßstäbe, ich habe meine Standpunkte und meine Werte, ich habe mein Gewissen und all dem bin ich treu. Das ist gut. Brauchen wir nicht drüber diskutieren, das ist gut. Und wenn die Welt zugrunde geht, dann ist das schlecht für die Welt, aber das ist mir dann egal, ich bin mir treu geblieben. Das ist aber die Konsequenz des Handelns. Ich lasse mich nicht verbiegen, ich mache keine Kompromisse, ich spiele nichts vor, was ich nicht für wahr halte. Und ich kooperiere auch nicht mit Menschen, die meine Werte nicht teilen. Dann wird es richtig schwierig. Weil genau das ist passiert, dass die Intellektuellen in der NS-Zeit, die haben sich hingestellt und gesagt, die Nazis, boah, die sind so doof. Also wir als gebildete Menschen, wir sehen doch, wie doof die sind. Wir sehen doch, wie manipulativ die sind. Das Böse wird uns nie überwinden. Mit denen wollen wir auch nichts zu tun haben. Warum auch? Das fällt von ganz alleine auseinander. Das war die Überheblichkeit der Gesinnungsethik. Denn es ist nicht auseinandergefahren. Ein Philosoph der damaligen Zeit, Max Weber, hat gesagt, das sind edle Menschen, hilfreich und gut. Aber dann müssten alle Menschen so sein. Alle müssten die Gesinnungsethik haben. Sie sind aber dann nur ein Teil des Gesamtproblems. Denn man misst nicht an Gesinnung und Position, sondern am Handeln und an den Resultaten. Die besten Absichten können in grausamstes Unglück stürzen. Und dann sagen die Leute dann halt, ach schade, aber es war ja gut gemeint. Funktioniert halt aber nicht. Und dann ist auf der anderen Seite die Verantwortungsethik. Vom Anfang an stellen sich die Menschen die Frage, wir denken die Folgen mit. Wir denken mit, was passiert, wenn wir uns so entsprechend verhalten. Wir überlegen, wie die Entscheidungen auf andere Menschen wirken. Wir ringen geduldig um das Mögliche. Wir kennen die Welt, weil nur wenn wir die Welt kennen, wissen wir, wie die Welt funktioniert. Und wir geben unsere Verantwortung, wenn wir scheitern, nicht ab an Obrigkeiten, an Staat oder an Gott, sondern wir übernehmen die Verantwortung für unser Handeln, auch wenn es falsch verstanden wird. Am Ende hatte Bonhoeffer dann noch, ein Kerngedanke von dieser, also beides gehört zusammen, Gesinnungsethik und Verantwortungsethik gehören zusammen. Ich brauche Werte, an denen ich mich orientieren kann. Ich brauche eine Orientierung, ich brauche ein Fundament. Ich muss wissen, wofür ich einstehe als Mensch. Aber ich muss es nicht nur wissen und es hochhalten, sondern ich muss dafür einstehen und muss die Verantwortung für mein Handeln übernehmen. Das ist der Kerngedanke von christlicher Ethik, wie Dietrich Bonhoeffer sie versteht. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, ich bewege zwar nichts, aber ich habe Recht gehabt. Geht nicht. Dietrich Bonhoeffer hat 4 Punkte formuliert für seine Ethik. Erstens die Verantwortung, was ich tue, muss ich verantworten. Und eben nicht mit, ich wurde missverstanden, die anderen haben das an die Wand gefahren. Wenn die anderen es an die Wand fahren, wegen meiner Lehre, dann habe ich die Verantwortung dafür. Die anderen auch, aber ich genauso. Zweitens Rechenschaft. Ich muss mich beurteilen lassen, ob ich richtig oder falsch gehandelt habe. Ob ich schuldig geworden bin oder nicht. Ich kann mich nicht aus der Affäre ziehen als Christ und sagen, das sollen mal andere entscheiden. Mir egal. Ich muss dafür bereit sein, einzustehen, selbst wenn ich schuldig werde in meinem Tun. Drittens Fürsorge. Ich habe die Verantwortung für den anderen. Ich bin mitverantwortlich für mein Umfeld und kann mich nicht rausreden mit, es ist der Wille Gottes, dass die Welt vor die Hunde geht. Interessiert mich nicht. Nein. Wir sind in die Welt gestellt. Und wir haben für diese Welt eine Verantwortung. Und viertens die Wirklichkeit. Die Bedingungen seines Handelns kennen. Ich kann nicht sagen, das ist die Welt, die interessiert mich nicht, damit will ich nichts zu tun haben. Ich bleibe in meiner Gemeinde, der Rest ist mir egal. Wenn ich wirklich verantwortungsvoll für die Welt handeln möchte, dann muss ich mich in der Welt bewegen und muss verstehen, wie die Welt funktioniert. Wir sollen uns nicht der Welt gleich machen, aber wir sollen in der Welt wirken. Und ich kann nur wirken, wenn ich weiß, wie die Leute um mich herum denken, wie sie funktionieren, was sie erleben, was die Denkstrukturen sind. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich auch keine Verantwortung. So hat es Bonhoeffer für sich formuliert und für seinen Ethikansatz. Er hat auch nochmal ganz neu auf Jesus geschaut und neu festgestellt, wir orientieren uns an Christus. Das ist meine Gesinnung, das sind meine Werte. Wie Jesus eingestanden ist, so möchte ich auch mich einsetzen. Und wie macht Jesus das? Wie setzt er sich für die Welt ein? Er wurde Mensch. Das große Geheimnis, dass Gott Mensch wird, darin findet Bonhoeffer seinen Anker der Ethik. Verantwortungsvoll handeln war für Gott, er wird ganz Mensch. Und verantwortungsvoll für Bonhoeffer handeln war, ich werde auch ganz Mensch. Ich gehe in die Situation hinein und werde jedem Menschen gerecht. Gehe auf ihn zu, wie Jesus das getan hat. Versteck mich nicht hinter moralischen Floskeln, sondern bin ganz in der Situation. Ich bin ganz da. Ich bin ganz Mensch und ich entziehe mich dem nicht. So muss christliche Ethik funktionieren. Ich muss mich auf die Welt und die Wirklichkeit einlassen, so wie sie ist. Nicht so, wie sie mal war, aus dem Traditionsdenken, oder so, wie sie mal sein könnte, wenn wir nur hart genug beten, sondern so, wie sie auch jetzt in dem Moment ist. Darauf muss ich mich einlassen, wenn ich verantwortungsvoll leben möchte. Und ein Kerngedanke war eben, kann ich auf der sicheren Seite bleiben, wenn es moralische Dilemmas gibt, wenn ich nur noch zwischen Böse und Böse unterscheiden kann? Das kann nicht die Frage sein. Es gibt nämlich immer unsichere Situationen und unklare Situationen. Und ich muss auch riskieren, als Christ Fehler zu machen in meinem Handeln. Die Frage ist nicht, wie behalte ich Recht, sondern die Frage ist, wie diene ich denen, die es am nötigsten brauchen. Und damit beendet Bonhoeffer im Grunde seine Ethik. Sehr herausforderndes Thema. Seht euch das an. Die Frage ist jetzt, wie könnte das jetzt praktisch aussehen? Ich habe mir auch überlegt, wie kann ich jetzt aus diesem ganzen sehr, sehr tiefen Thema noch irgendwie was Praktisches machen, was Alltagstaugliches. Und ich bin an meine Arbeit erinnert geworden. Ja, ihr wisst ja, ich arbeite in der Jugendhilfe. Und wir in der Jugendhilfe haben natürlich auch Regeln. Wir haben moralische Vorstellungen und Regeln, wie unser Zusammenleben zu funktionieren hat. Und eine Regel ist, Alkohol und Drogen sind bei uns verboten. Macht Sinn. Ja? Wenn ihr einen Jugendlichen habt, der sowieso schon angespannt ist und der sich noch eins hinterlötet, wird schwierig. Es gibt also eine Regel, Alkohol ist verboten, und es gibt eine Konsequenz. Und die Konsequenz bei uns ist, in gemeinsamer Absprache mit allen, wenn du betrunken bist, dann darfst du nicht in die Einrichtung. Wenn du betrunken zu uns in die Einrichtung kommst, dann pennst du woanders. Wo ist nicht unsere Verantwortung? Du hast Mist gebaut, du trägst die Verantwortung dafür. Das klappte bisher auch immer ganz gut. Die nämlich ab und zu mal einen gelötet haben, die hatten ihre Freunde in Schneverding und konnten dahin gehen. Jetzt haben wir aber seit einiger Zeit einen Jungen bei uns, der ist ganz neu, der kennt da niemanden, der hat keine Freunde in dem Umfeld. Der hat aber ein massives Alkoholproblem. Immer wenn der Frust hat, und zwar so richtig. Der hat dann an einem Samstag 2,7 Promille und an einem Sonntagmorgen hat er noch 0,8. Wisst ihr Bescheid. Also volles Rohr. Und er kommt aber auch hatzevoll in die Einrichtung, kommt noch am Büro vorbei, ich hab getrunken. Und wir so, oh, nicht schon wieder. Warum, Junge? Wir haben es dir schon so oft gesagt, du kennst die Regeln doch. Ja, wie machen wir das jetzt? Jetzt muss ich mich ja an die Regeln halten. Die sind ja nicht umsonst da. Jetzt kann ich das in unterschiedlichsten Formen durchspielen. Ich kann den harten Pädagogen machen, raus! Tue Buße und komme wieder irgendwann mal. Ich kann den liebevollen Pädagogen spielen. Pass auf, ich weiß, du hast sehr viel Druck und ich weiß, warum du das gemacht hast. Ich bin dir nicht böse, aber du weißt, die Regeln sagen, du musst jetzt rausgehen. Kommst du morgen wieder, dann ist alles gut, dann reden wir darüber, ja? Ich habe natürlich immer noch im Hinterkopf, ich habe ja auch eine Verantwortung. Ich habe eine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Wenn ich jetzt nämlich nicht bestrafe, dann sagen alle anderen Jungs, der darf, aber ich nicht. Was mache ich? Natürlich kann ich den jetzt rausschmeißen, aber wisst ihr, was das Problem ist? Der wird rausgehen, der wird in den nächsten Laden gehen oder zu irgendwelchen Leuten, das gibt ja genug in Schneverding, und wird sich da auch irgendwie Alkohol organisieren, wird sich irgendwo hinhocken, sich zusaufen und sich wahrscheinlich tottrinken. Und bei den Temperaturen umso mehr. Das heißt, ich kann auf mein Recht pochen. Ich kann die Gebote einhalten, die geschrieben stehen im Kodex des Pax. Kann ich. Aber Fakt ist, wenn ich es tue, dann muss ich die Verantwortung dafür übernehmen, dass dieser Junge sich totsäuft oder erfriert. Ich habe die Gebote eingehalten, ist doch alles okay. Nee, Stefan, du hast einen Menschen getötet. Gebote töten Menschen in Situationen, in denen es kein richtig und falsch mehr gibt. Ich muss also die Verantwortung übernehmen und sagen, ab ins Zimmer, ich will dich heute nicht mehr sehen, nimm dir einen Eimer, aber du wirst das Zimmer nicht verlassen. Und alle anderen Jungs, die dann ankommen und auf ihr Recht pochen und sagen, aber es steht geschrieben, dann muss ich sagen, ja, ich weiß. Aber wenn ich das jetzt mache, dann wird der Probleme bekommen. Die haben natürlich den tollen Trick, die haben natürlich auch alle ihre Probleme. Und dann kann ich sagen, guck mal, wenn du das und das machst, dann verhalte ich mich auch anders. Dann poche ich auch nicht auf den Regeln rum. Und damit möchte ich zum Ende kommen. Regeln einhalten, Moralapostel sein, das gibt uns ein Gefühl von Sicherheit. Aber das kann nicht unser letzter Wille sein. Das kann nicht das sein, wofür wir als Christen einstehen wollen. Verantwortungsvolles Handeln, wie Dietrich Bonhoeffer es verstanden hat und wie es auch die Bibel versteht, bedeutet, dass wir Verantwortung übernehmen, uns vielleicht auch mal als Christen die Hände schmutzig machen, Entscheidungen treffen, die von anderen Christen vielleicht kritisiert werden. Und das auszuhalten und dann vor Gott zu treten, zu sagen, ich habe nach dem entschieden, von dem ich dachte, dass es gut und richtig wäre. Es hat den Menschen gedient. Und jetzt übergebe ich mich dir in deine Barmherzigkeit, in deine Gnade, aber vielleicht auch in dein Urteil. Aber wir dürfen gewiss sein, wenn wir handeln in unserer Verantwortung und auch mit schmutzigen Händen vor Gott kommen, er ist derjenige, der uns erlöst hat. Und er ist derjenige, der ein barmherziges Urteil fällt. Er weiß, warum wir uns entscheiden. Er ist kein Moralapostel. Er ist ein Lebensstifter. Und ich möchte euch den Mut machen, eure Entscheidungen, euer Handeln als Christen in dieser Welt nicht nach Moral, sondern nach Lebensstiften zu orientieren. Amen. Himmlischer Vater, wir stehen in unserem Alltag oft vor vielen Entscheidungen. Manche fallen uns schwer, manche fallen uns leicht. Vor manchen haben wir so viel Angst, dass wir uns vielleicht gar nicht darauf einlassen. Du hast uns zugesagt, dass du uns liebst, dass du unser Leben begleitest und dass du auch in den Stunden, wo gar nichts mehr funktioniert, dass du da an unserer Seite sein möchtest. Dafür wollen wir dir Danke sagen, dass wir getragen sein dürfen, auch in den Unmöglichkeiten des Alltages, wo manche Dinge gar nicht mehr funktionieren. Danke, dass du auch dort da bist. Danke, dass du uns ein geniales Vorbild in diese Welt geschickt hast. Einmal Jesus, aber auch viele anderen Christen, wie zum Beispiel Dietrich Bonhoeffer, die uns vorgelebt haben, dass wir auch dort, wo wir kritisiert werden für unsere Entscheidungen, dort, wo es scheinbar kein richtig und falsch mehr gibt, dass wir dort auch Verantwortung übernehmen können und vor dich treten dürfen, selbst mit schmutzigen Händen. Ich danke dir, dass deine Gnade nicht aufhört für uns. Ich danke dir, dass du uns Mut in unser Leben sprechen möchtest und dass wir in dieser Welt Verantwortung übernehmen dürfen. Bitte ermutige uns und stoße uns dort an, wo wir vielleicht unser Umfeld aus dem Blick verloren haben, wo wir Angst haben, Verantwortung zu übernehmen. Oder wo uns vielleicht einfach auch die Dinge egal geworden sind. Bitte weck uns auf. Stoß uns an. Rüste uns aus mit deinem Geist, deiner Zuversicht und deiner Liebe, um in dieser Welt wirken zu können. Ich danke dir, dass du nicht am Ende mit uns angekommen bist und dass die Zukunft immer wieder neue Chancen bietet. Ich bitte dich, dass du uns ausrüstest als Gemeinde, dass wir in Soltau deine Ethik verbreiten. Dass wir dort, wo die Unmöglichkeiten sind, dass wir stabile Menschen sind, die da sind, die für andere Verantwortung übernehmen können und diese dann in die Verantwortung führen, in die Freiheit führen, in deine Liebe führen. Amen.